Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Petra Köpping, Integrationsministerin in Sachsen. Einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Sie sind in Leipzig im Studio des MDR. Es ist Donnerstag, kurz nach 11. Wir zeichnen die Sendung gerade auf. Das nur zum Hintergrund. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie sind nämlich so viel unterwegs in Sachsen, dass es gar nicht geklappt hat, die Woche nach Stuttgart zu kommen. Was wir gerade erleben, das ist so brisant. Oder welches Wort würden Sie dafür in den Mund nehmen?
Also ich würde einfach sagen, es ist aktuell. Und das sehen wir einfach in dem, was gerade passiert. Übrigens nicht nur in Sachsen, sondern in ganz Ostdeutschland. Und ich habe natürlich nicht gedacht, als ich vor einem Jahr das Thema auch mal begonnen habe aufzuschreiben, dass gerade jetzt das wieder so aktuell ist.
Geben Sie uns einen kurzen Abriss, wo Sie die Woche überall schon gewesen sind.
Ja, also diese Woche war ich ganz konkret schon in Chemnitz im jüdischen Restaurant, um das mal ganz deutlich zu sagen. Habe dort den Eigentümer besucht, der ja während der Ausschreitung, die es vergangene Woche gegeben hat, auch überfallen worden ist.
Am 27. August wurde sein Lokal mit Steinen und Flaschen beworfen. Er wurde von einem Stein an der Schulter getroffen.
Genau, so ist es. Und ich wollte ihm einfach deutlich machen, dass wir als Freistaat Sachsen, als Staatsregierung natürlich hinter ihm stehen und natürlich auch unsere neuen Programme vorgestellt haben, die wir gerade, was das Problem Antisemitismus betrifft, aufgelegt haben.
Sie sagen, das ist aktuell, was wir erleben. Ist das ein Bürgerkrieg, was wir erleben?
Natürlich nicht. Also das muss man doch ganz klar sagen. Aber Fakt ist, dass die Menschen sehr unzufrieden sind mit der aktuellen politischen Lage. Ich glaube, dass da sehr viel auch nach Berlin reflektiert ist und dass aber im Zweiten, im Hintergrund sehr viel mitschwingt, wie die Menschen in den letzten 30 Jahren gerade hier in Ostdeutschland am Wiederaufbau des Vereinigten Deutschland mitgewirkt haben und wie sie jetzt ihre Resultate sehen, im Grunde genommen in Form von Rentenbescheiden. Das heißt, sie haben sehr lange für sehr wenig Geld gearbeitet, haben sie viele Umschulungen gemacht, haben neue Berufe erlernt. Und das hat sich für sie, ehrlich gesagt, fürs Alter einfach nicht ausgelohnt. Und das macht die Menschen einfach wütend. Und deswegen verstehe ich, dass so eine gemischte Unzufriedenheit auf der einen Seite mit der Flüchtlingspolitik, die in Deutschland betrieben worden ist, aber eben auch mit ihrem persönlichen Leben zusammenkommt.
Horst Seehofer hat die Migration als die Mutter aller Probleme bezeichnet. Ist das Populismus, der genau für diese Spaltung sorgt?
Ich persönlich halte davon überhaupt nichts. Also zu argumentieren, gerade heute hat es in Sachsen eine Umfrage gegeben, was die wichtigsten Probleme der Menschen sind. Und gerade was eben Migrationspolitik oder Sicherheitspolitik betrifft, sind das eben Themen, die nicht vorne dran stehen. Das ist, glaube ich, in ganz Deutschland so. Und deswegen halte ich das für sehr gefährlich, dass man dieses Thema immer und immer wieder bemüßigt, um von anderen Problemen, die es natürlich gibt, siehe Rente, siehe Pflegeversicherung, siehe Bildungswesen, all diese Faktoren, die die Menschen ja nennen, dass man eben diese Probleme damit vernachlässigt.
Aber um gerade auf die Politik zu schauen, einer der Tatverdächtigen in Chemnitz hätte abgeschoben werden sollen, dann in Köthen der Streit hätte auch einer der am Streit Beteiligten nach Afghanistan abgeschoben werden sollen. Dass hier die Frage nach Politikversagen aufkommt, ist das für Sie unverständlich?
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, da gibt es tatsächlich Reserven. Das heißt, dort müssen wir besser werden, gerade was das Zusammenspiel zwischen Sicherheitspolitik und Integrationspolitik betrifft. Da glaube ich, da muss der Freistaat und überhaupt die Bundesrepublik besser werden. Das große Thema Abschiebung, das steht natürlich in allen im Fokus. Und das ist einfach auch nicht richtig, dass Menschen gerade, die eine kriminelle Vorgeschichte haben, einfach nicht abgeschoben werden können.
Wenn ein Verfassungsschutzpräsident sich zu Chemnitz äußert und seine Aussagen den Aussagen der Kanzlerin widersprechen und dieses Thema eine Woche lang die politischen Diskussionen im Land bestimmt, welchen Eindruck hinterlässt das bei Ihnen?
Ja, das hat für mich einen sehr schlechten Beigeschmack, weil wir ganz andere Probleme zu lösen haben. Und ich hätte mich gefreut, wenn man von seitens von Berlin, Sachsen einfach Unterstützung anbietet. Wir haben so viele aktive Menschen, die hier in Sachsen unterwegs sind, die Demokratieprojekte fördern, die Integrationsprojekte befördern und die natürlich auch Sorgen und Probleme haben, die auch in Berlin ansässig sind. Und insofern ist es mir immer wichtig, dass man nicht auf andere draufhaut und irgendwelche Formulierungen auseinandernimmt, sondern dass man sich um die tatsächlichen Probleme gemeinsam kümmert. Das wäre viel wichtiger. Und ich glaube auch, dass die Bürger das erwarten.
Und dennoch müssen wir da kurz drauf gucken, denn eben wurde bekannt, dass Hans-Georg Maaßen schon Wochen vor Veröffentlichung des Verfassungsschutzberichts 2017 Informationen daraus an die AfD-Bundestagsfraktion weitergegeben haben soll. Welche Dimension bekommt diese Entwicklung Entscheidung jetzt?
Also es tut mir wirklich leid, aber ich sitze nicht im Bundestag und ich sitze auch nicht in der Bundestagsfraktion. Und genauso vermessen, wie ich es finde, dass Menschen außerhalb von Sachsen, die an den Geschehnissen nicht beteiligt waren, die auch mit uns übrigens keine Gespräche geführt haben, wo ich einfach nicht möchte, dass man über uns urteilt, sondern dass man sich kundig macht, genauso wenig werde ich das umgekehrt tun. Dazu haben wir einen Bundestag, dazu haben wir eine Bundesregierung und deswegen bin ich da sicher nicht die Richtige, die dort antworten kann.
Ja, aber dennoch sind Sie SPD-Mitglied und die SPD fordert jetzt die Ablösung Maaßens. Der JUSO-Vorsitzende Kevin Kühnert, der stellt sogar schon die Koalition in Frage. Ist das nicht ein Thema, was Sie automatisch beschäftigen muss?
Das beschäftigt mich nicht so vordergründig. Ich möchte, dass wir die Probleme, die wir hier in Ostdeutschland haben, gelöst bekommen. Und diese Entscheidung muss Berlin treffen. Da bleibe ich auch dabei und da werde ich mich auch dazu nicht äußern.
Dennoch, was macht so eine politische Diskussion mit dem Vertrauen in die Demokratie, wenn wir diese Diskussion die ganze Woche lang erleben?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich halte das für sehr schwierig, was da gerade für Diskussionen laufen, weil genau das Vertrauen in Politik schwächt. Da antworte ich Ihnen gerne. Das ist überhaupt nicht hilfreich. Und deswegen habe ich gerade gesagt, mir wäre es viel wichtiger, dass Berlin und die Bundesländer sich mit den eigentlichen Problemen auseinandersetzen und nicht mit solchen Gefechten, die uns ehrlich gesagt politisch nichts nützen und die Bürger ehrlich gesagt auch verärgern und Politik verdrossen machen.
Ja, da fordern Sie jetzt auch mehr gesellschaftliche Unterstützung bei den Protesten, die wir gerade erleben. Wie sieht die Unterstützung Ihrer Meinung nach aus?
Naja, wenn man sich das anguckt, wenn es solche Demonstrationen wie am Montag in Chemnitz gegeben hat, wo ich ja selber auch zugegen gewesen bin, auf der einen Seite stand eine Demonstration, wo sehr viele rechtsradikale Menschen dabei gewesen sind, auf der anderen Seite standen linke Demonstranten, wo auch ein Teil von linksextrem dabei gewesen sind. Und dann kommen Bürger und die sagen, ich habe ein echtes Problem, ich mache mir Sorgen und ich möchte auch trauern um den Menschen, der dort gestorben ist. Und die Menschen, die brauchen einen Platz, wo sie wirklich auf der einen Seite ihren Unmut über Politik, was ihnen nicht gefällt, zum Ausdruck bringen können, aber eben auch Trauer äußern können, aber eben auch miteinander diskutieren können. Und der Platz war bei solchen Demonstrationen nicht. Wir haben da auch reagiert in Sachsen, also ich will das nicht so stehen lassen, als wenn da nichts passiert. Wir haben ja diese Bürgergespräche, die wir anbieten. Chemnitz, das war dann 3-4 Tage später, wo wir das sogenannte Sachsengespräch durchgeführt haben. Das war so ein Dialog mit den Bürgern. An diesem Abend haben mir ganz viele Bürgerinnen und Bürger gesagt, dass sie das sehr gut finden, dass wir uns diesen Diskussionen stellen. Da kriegen wir ja nicht nur nette Worte gesagt, sondern auch sehr viel Kritik, die geäußert wird, die mir aber wiederum zeigt, dass die Menschen sehr wohl an den politischen Prozessen beteiligt sein wollen, dass sie über politische Prozesse informiert sein wollen, um sich dann eben auch demokratisch einzubringen. Da gibt es einen ganz engen Zusammenhang. Und ich habe das gesagt, weil wir durchaus gerade an den ersten beiden Tagen, wo es Demonstrationen gegeben hat, eben die Zivilgesellschaft, die gute bürgerliche Mitte einfach nicht gesehen haben. Und da haben mir die Leute gesagt, ihnen fehlt der Platz, der Raum, wo sie das äußern können. Und die müssen wir schaffen, diese Räume.
Sie sagen, die Ursachen für die Unzufriedenheit, die liegen nicht an der Flüchtlingsproblematik, sondern viel tiefer. Steckt darin nicht auch eine Gefahr, Rassisten, die gerade aufmarschieren, zu entschuldigen? Die NPD hat in Sachsen schon mal mehr als 9%.
Überhaupt nicht. Also erstens ist Rechtsradikalismus, Gewalt gegen Menschen, Fremdenfeindlichkeit mit nichts zu entschuldigen. Das möchte ich gleich vorwegstellen. Aber das andere ist, dass wir tatsächlich neben der Flüchtlingspolitik, das beschäftigt, glaube ich, die Menschen in ganz Deutschland. Das ist ein Problem, was alle Menschen in Deutschland beschäftigt, dass wir dazu zusätzliche Probleme haben und davon spreche ich. Und solche Probleme liegen eben vor allen Dingen in der friedlichen Revolution 1989, wo Menschen eben zum Teil eine DDR-Geschichte haben und nun wiederum zum Teil eine bundesdeutsche Geschichte haben. Und dort sehe ich viele Ursachen, wo Menschen gerade hier in Ostdeutschland sagen, Mensch, was ist jetzt mit mir passiert? Das sind sowohl Menschen, die sehr viel Erfolg hatten. Man muss es immer dazu sagen, dass Menschen in den neuen Bundesländern kaum Erbschaften oder Vermögen mitgebracht haben in die neue Einheit. Das heißt, sie mussten sich alles, was sie brauchen, selber erarbeiten und haben natürlich aufgrund der Erfahrung der friedlichen Revolution, wie schnell ein Regime auch abgelöst werden kann, ehrlich gesagt auch größere Ängste als vielleicht jemand, der das noch nicht erlebt hat. Und dazu kommt, dass wir im Osten natürlich eine große, starke Billiglohnpolitik gefahren haben, wo die Menschen auf der einen Seite sehr wenig verdient haben in dieser Zeit und auf der anderen Seite deswegen jetzt auch eine sehr geringe Rente bekommen. Es ist ja statistisch mittlerweile erwiesen, dass im Osten die Altersarmut wesentlich höher sein wird als in den alten Bundesländern.
Ja, da stecken ganz, ganz viele Ursachen drin. Ursache eben auch der Wechsel von der Plan- zur Marktwirtschaft, all das, was damit zusammenhängt. Nur gab es gerade auch Umfragen, 56% der Befragten in Sachsen meinen, Deutschland ist durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet. Die Umfrage hat der Spiegel jetzt veröffentlicht. Ist also diese Ausländerfeindlichkeit, hat die das Fass der Unzufriedenheit zum Überlaufen gebracht?
Also ich glaube schon, dass gerade im Jahr 2015, als die Entscheidung getroffen wurde, dass wesentlich mehr geflüchtete Menschen nach Deutschland kommen als in den vorhergehenden Jahren. Ich mache das mal an der Zahl von Sachsen fest. Wir haben also mit ca. 15.000 geflüchteten Menschen 2015 gerechnet und angekommen sind 69.000. Auf diese Situation war weder die Politik vorbereitet, noch die Bürger. Das heißt, alle waren überfahren und das machte natürlich auf die Bürger den Eindruck, und der war nicht ganz unberechtigt, dass Politik das Heft des Handelns nicht mehr in der Hand hat. Also der Spruch, dass man gar nicht weiß, wer ins Land gekommen ist, der war ja 2015 so. Und ich glaube schon, dass das eine Zeit gewesen ist, wo sehr viel Vertrauen in Politik verloren gegangen ist. Da braucht man gar nichts schönreden. Ich glaube schon, dass das eine der Ursachen ist. Mittlerweile haben wir ganz viele Wege beschritten und ganz viele Möglichkeiten erörtert, dass wir genau wissen, wer da ist. Das sehr schnelle Verfahren in Sachsen dauert so ein Verfahren mittlerweile 2,3 Monate. Das heißt, wir haben all das, was wir noch 2015, vielleicht auch noch 2016 gefordert haben, im Wesentlichen umgesetzt. Es gibt eine große Baustelle, die haben wir vorhin schon erläutert. Das ist das Thema der Abschiebung. Auch da gibt es einfach Dinge zu verbessern. Da sehe ich aber auch, dass die Bundeskanzlerin tatsächlich in der Welt unterwegs ist, um auf der einen Seite Fluchtursachen zu bekämpfen, aber auch Abkommen mit Ländern zu schließen.
Das Abkommen mit Italien ist unterschriftsreif.
Richtig, genau. Damit also die Abschiebung bzw. Rückführung auch wirklich durchgeführt werden können. Insofern sind wir auf einem guten Weg, aber wir wissen alle, gerade die, die in der Politik tätig sind, man kann eine Rede halten mit 1000 guten Sätzen. Wenn ein Satz dabei ist, der schlecht ist, bleibt der hängen. Und das ist ein Problem bei Politik, wenn es um Vertrauen geht, dass eben das Jahr 2015 sehr viel Vertrauen verspielt hat, was wir erst schrittweise wieder aufbauen können.
Wir wollten darüber sprechen, was es bedeutet, integriert doch erstmal uns. Dass es in der dritten Generation der Nachwendezeit innerhalb der Familien Brüche gibt. Sie sprechen mit vielen Familien, nehmen Sie doch mal ein Beispiel raus.
Naja, also solche Brüche sind eben zum Beispiel, dass ich gerade in den 2000er Jahren, da war ich Landrätin im Landkreis Leipziger Land. Borna ist eine typische Braunkohleregion gewesen, wo also 1990 wirklich über Nacht über 100.000 Menschen in der Leipziger Region ihre Arbeit verloren haben. Das heißt, da ist nichts vorbereitet worden, wie eben zum Beispiel im Ruhrgebiet, wo ich ja jetzt jüngst auch gewesen bin, wo man gesagt hat, 20 Jahre lang haben wir den Ausstieg vorbereitet, auch mit Sozialprogrammen.
Bottrop erlebt diesen Wandel gerade.
Genau, so ist es. Da gibt's eine ganz lange Vorbereitungszeit dazu. Für die Menschen in Ostdeutschland oder bei mir in der Region in Leipzig ganz konkret, waren das nur wenige Stunden, wenn man das so bezeichnet. Wir haben wirklich die Bagger abgeschalten und dann war der Arbeitsplatz weg. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die Menschen, die dort gearbeitet haben, natürlich ihr gesamtes Lebenswerk in Frage gestellt bekommen gesehen haben. Weil plötzlich waren aus den stolzen Bergleuten, und das ist im Ruhrgebiet ganz genauso, dass das stolze Bergleute sind, waren die Landschaftszerstörer geworden, waren diejenigen gewesen, die Umwelt kaputt gemacht haben. Das heißt, sie waren die Loser und sie waren auch noch arbeitslos. Also eine ganze Kombination von Negativeffekten zu dem vorhergehenden Status, was sie ja hatten. Und gleichzeitig sind die Jungleute in dieser Familie, die ja auch lange Jahre keine Arbeit gefunden haben, und 750.000 Menschen haben circa aus Sachsen seit 1990 das Land verlassen, die sind entweder weggegangen. Und da sagen mir Familien, die heute in Rente sind, die sagen, wissen Sie, wir haben zwar eine gute Rente, die Bergleute haben eine gute Rente bekommen, aber wenn wir mal zum Arzt müssen oder ähnliches, dann müssen wir ein Taxi rufen, weil unsere Kinder und Enkel, die sind alle nicht mehr hier. Und das macht was mit den Menschen, das vereinsamt sie, das lässt sie alleine dastehen. Und das klingt wirklich, das sind wirklich traurige Geschichten.
Ein Bild, was dann oft bemüht wurde, war das des jammerigen Ostdeutschen. Wenn Sie das jetzt alles beschreiben, ist damit auch ein Selbstbewusstsein verloren gegangen?
Ich hoffe, dass ich mit dem, was ich da aufgeschrieben habe und wie ich sage, einfach zu erkennen ist, dass es ein neues Selbstbewusstsein gibt. Ich bin nicht die Erste, die das macht, das wissen Sie. Es gab mal Regine Hildebrand, die das Thema Ostdeutschland sehr stark gefahren hat, weil sie die Probleme sehr früh gesehen hat. Gesehen haben wir die übrigens alle, nur gehört hat das niemand. Und insofern glaube ich, dass wir das mit neuem Selbstbewusstsein und auch mit einer neuen Stärke gemeinsam in Ostdeutschland auf die Tagesordnung rufen sollten. Wenn die Bayern immer irgendetwas fordern oder irgendetwas wollen, dann spricht man immer davon, dass die Bayern sehr stark sind. Wenn die Ostdeutschen irgendwas sagt, da sagt man immer so ein Stück, na, die haben doch schon genug gekriegt. Und diesen Unterschied, den müssen wir ausmerzen. Hier geht es nicht um Jammerei. Hier geht es um echte Probleme. Und ich möchte einfach nicht nach Wahlen immer wieder gefragt werden, warum denn gerade Ostdeutschland?
Um es zu verstehen, ist denn durch einen Staat wie die DDR befördert worden, dass der Staat so vieles für mich regelt, wenn ich dann mit einer Selbstverantwortlichkeit konfrontiert werde, bin ich dann überfordert?
Ganz sicher gab es auch das. Der DDR-Staat war eine Vollversorgung, wie man das so schön sagt. Da ist von der Wiege bis zur Bahre alles geregelt worden. Ich habe ja vorhin Beispiele genannt, dass man eben zum Beispiel das Thema Arbeitslosigkeit, dass man auf dem Amt gehen muss, um sich Geld, ich will nicht sagen zu erbetteln, aber das war das Gefühl der Menschen, dass es eben kein Rechtsanspruch ist, sondern erbettelt wurde. Das ist eine unheimliche Demütigung, die Menschen so erfahren haben. Das ist das eine, aber das andere ist natürlich auch, dass die Menschen, die hier leben, einfach unheimlich gekämpft haben in dieser Zeit. Die haben nämlich unheimlich viel gemacht. Also wer von den Menschen hat schon 2, 3 neue Berufsabschlüsse sich organisiert? Und wenn man dann dafür nicht belohnt wurde, sondern wieder keine Arbeit gefunden hat und wieder als ABM oder eben als Billiglohnkraft gearbeitet hat, dann ist das einfach eine unheimliche Demütigung der Menschen. Und die spüren wir. Und da, glaube ich, gilt es hinzuarbeiten, das aufzulösen.
Sie sagen, die Flüchtlingspolitik ist eine Ursache für große Unzufriedenheit. Das betrifft sowohl Ost- als Westdeutschland. Wenn jetzt Politiker sagen, die Werte müssen in den Familien vermittelt werden. Wie soll das gehen, wenn im traditionellen arabischen Frauenbild eine Verachtung von Frauen selbstverständlich ist?
Also ich glaube, dass gerade mit dem Satz von Angela Merkel, wir schaffen das, das Thema Integration unheimlich vereinfacht wurde. Integration ist sowohl ein Marathon, das geht nicht schnell, und auf der anderen Seite prallen ja tatsächlich unterschiedliche Kulturen aufeinander. Und ich glaube, dieses Spagat, das zusammenzubekommen, eine gute Integrationspolitik, das ist die eine Schwierigkeit. Und die andere ist, ich sag mal so, als ich im November 2014 Integrationsministerin in Sachsen wurde, diesen Posten gab es bis dahin noch nie, habe ich auch ehrlich gedacht, na, machst jetzt mal ein schönes Integrationskonzept, bereitest das alles gut vor, weil es Integration in dem Sinne in Sachsen überhaupt noch nicht gegeben hat. Wir hatten schon immer Flüchtlinge, das muss man auch dazu sagen, auch in den vergangenen Jahren. Aber die waren oft am Rande der Dörfer in irgendwelchen menschenunwürdigen Gemeinschaftsunterkünften. Und da haben sich ehrlich gesagt nur Ehrenamtliche drum gekümmert oder die Bundesprogramme. Das Land selber hat das nicht gemacht. Und da dachte ich, das kann man jetzt in Ruhe aufbauen. Und als ich dann meine ersten neuen Programme hatte, was Sprachkurse betrifft, was Flüchtlingssozialarbeit betrifft, viele, viele Punkte. Da kamen dann die Menschen und hörten sich das an. Und ich war ehrlich gesagt auch ziemlich stolz drauf, dass wir das in einer relativ kurzen Zeit aufgebaut haben, und guckten mich so ein bisschen schräg an und sagten, naja, Frau Köpping, und was tun Sie eigentlich für uns? Das waren so die ersten Fragen, bis hin zu dem Ruf, wo es dann hieß, Frau Köpping, bevor Sie über Ihre, das waren dann alles meine Flüchtlinge, sprechen, dann integrieren Sie doch bitteschön erstmal uns.
Ja, so ist Ihre Streitschrift dann entstanden. Aber lassen Sie uns bei ganz konkreten Fragen bleiben. Welche Konsequenzen plant die Politik, wenn Frauen auf der Straße angemacht werden, als Schlampe beschimpft werden?
Ja, das geht überhaupt nicht. Die Wertevermittlung ist eine ganz wichtige Frage, genau für Menschen, die zu uns kommen, vor allen Dingen, wenn sie aus anderen Kulturen kommen. Was wir machen in Sachsen in diesem Bereich, das ist ganz klar, wenn geflüchtete Menschen ankommen, gehen sie als erstes in eine sogenannte Erstaufnahmeeinrichtung. Und dort bereits beginnen wir mit den sogenannten Orientierungskursen, ihnen ganz klar unser Grundgesetz nahezulegen und beizubringen, und zwar mit Kulturmittlern, nicht einfach nur durch einen Lehrer, der ganz klar erklärt, wie bei uns die Regeln funktionieren. Dazu gehört auch die Gleichstellung und Gleichberechtigung von Frauen und wie ich mit Frauen im öffentlichen Bereich umgehe.
Das ist ja traditionell gewachsen, über Jahrhunderte in einer Kultur. Das lässt sich vielleicht so gar nicht rauskriegen.
Ich glaube auch, dass das eine Zeit braucht. Wir wissen ja auch, dass wir noch nicht so lange so weit sind im Thema der Gleichberechtigung. Das wird kein Thema sein, was wir ganz kurzfristig lösen. Aber nun müssen wir wieder differenzieren. Also genauso wenig, wie es eben die Politiker gibt, gibt es die Flüchtlinge. Wir haben auch eine ganze Menge Leute. Das bieten wir übrigens auch an in Sachsen, dass wir sagen, wir machen so Familienstunden, wo man eben auch als Mann lernt, wie die Frauen hier in Deutschland leben, um dann auch mit der eigenen Frau, die das nämlich gar nicht so schlecht findet, wie wir hier leben, dann auch wirklich in der Familie zu lernen, wie man damit umgeht. Das ist ein ganz erfolgreiches Projekt, was wir gerade in Leipzig in der Eisenbahnstraße gemacht haben, jetzt seit einem Jahr. Und das ist so ein Beispiel, wo wir sagen, da müssen wir dran arbeiten. Das kann man nicht einfach aufstülpen. Aber was mir so ein Stück fehlt, und da muss die Politik wirklich auch handeln, das ist, wie gehen wir mit Geflüchteten um oder mit Menschen, die nach Deutschland kommen, um, die sich nicht integrieren wollen. Das ist eine Frage, die müssen wir beantworten. Da gibt es auch noch keine endgültigen Antworten, weil Sanktionen alleine, gerade wenn sie noch im Asylbewerberleistungsgesetz stehen, da haben die Woche über 33 Euro an Taschengeld. Manche Bundesländer haben inzwischen das Sachkostenprinzip voll wieder eingeführt. Wir haben noch ein paar Leistungen, die wir auch finanziell auszahlen. Also das ist schwer möglich. Da haben wir ein Grundgesetz, was ganz klar ein Grundbedürfnis von Menschen regelt. Da kann ich nicht viel machen. Also brauchen wir andere Regelungen, wie wir mit den Menschen umgehen, die sich nicht an unserem Wertesystem orientieren und die an unserem System nicht teilhaben wollen. Denn für mich ist Integration, das ist meine Definition, Teilhabe. Und je mehr die Menschen teilhaben können in der Gesellschaft, umso besser haben sie auch die Chance, sich in diese Gesellschaft zu integrieren und einzufügen.
Petra Köpping, Sie sind Integrationsministerin in Sachsen. Die Integration sollte möglichst früh beginnen. Eine Wiener Lehrerin hat jetzt ein Buch veröffentlicht darüber, wie Schüler sie als Schlampe oder Hure bezeichnen, dass Kinder mit ultrakonservativem oder fundamentalistischem Hintergrund in der Mehrheit sind. Sie wurde dafür heftigst kritisiert und sie sei jahrelang bei der Schulbehörde und Gewerkschaft auf Unverständnis und Desinteresse gestoßen. Wenn Sie das hören, kommen Ihnen da ähnliche Beispiele?
Natürlich haben auch wir Lehrerinnen und Lehrer bzw. Kindergärtnerinnen, die uns ganz klar sagen, dass da die Eltern das, was wir lernen in den Schulen, was wir an Werten vermitteln, nicht mittragen. Aber ich würde nicht sagen, dass ich dort von einer Mehrheit spreche. Wir haben versucht in Sachsen, und das ist vielleicht auch ein Vorteil der neuen Bundesländer, weil wir die große Anzahl von Migrantinnen und Migranten in Sachsen gar nicht so haben. Wir liegen immer noch bei einem Ausländer- bzw. Migrantenanteil von ca. 6,4%.
Insgesamt, also im Osten
insgesamt.
Ist der Ring.
Ja. Richtig, richtig. Und insofern können wir tatsächlich auch Versäumnisse, die vielleicht in den alten Bundesländern oder eben auch in Österreich gemacht worden sind, anders angehen. Wir legen sehr großen Wert darauf, dass die Kinder bereits in die Kindertagesstätten, also Kindergärten, gehen können. Weil dort fängt frühkindliche Bildung an und dort lernen die Kinder auch am schnellsten, mit unseren Werten umzugehen. Und wir versuchen natürlich auch, die Eltern einzubeziehen. Wir haben zum Beispiel in bestimmten Pilotprojekten das Thema der Schulbegleitung, wo eben auch Menschen, die als Flüchtlinge hierher gekommen sind, Schulbegleiter sein können. Und ich nenne mal das so ein Beispiel, was mir jüngst Lehrerinnen und Lehrer erzählt haben, dass da einer der Schulbegleiter aus Syrien kommt, der selber dort übrigens Lehrer war für Mathematik und Physik. Der ist gerade in seiner Anerkennungsphase. Und der hat dort als Schulbegleiter sofort eingegriffen, als sich Kinder unterschiedlicher Nationalitäten auf dem Schulhof quasi beschimpft haben, vielleicht sogar geprügelt haben. Der ist dort sofort eingegriffen und hat eben auch an die Eltern in arabischer Sprache Briefe geschrieben und hat gesagt, in Deutschland gilt die Religionsfreiheit. Hier kann so jeder so leben und die Religion ausüben, für die er für richtig hält. Und er kann auch essen, was er will, ob er jetzt Schweinefleisch isst oder irgendwas anderes. Und hat damit sehr früh, an einer sehr frühen Phase, zur Deeskalation geführt.
Wenn wir drauf gucken, woraus können wir lernen, diesen Eindruck, nicht gehört zu werden, den die Lehrerin geschildert hat, lässt sich das jetzt, und jetzt kommt ein Weitersprung, aber lässt sich das vergleichen mit den Nöten, die die Ostdeutschen nach dem Übergang von der Plan- zur Marktwirtschaft hatten, weil da genau dieser Eindruck, wir werden nicht gehört, entstand?
Ja, ich glaube schon, da gibt es einen Zusammenhang. Wenn man zu lange wartet und Meinungen, die ja vorhanden sind, und wenn eine Lehrerin zum Beispiel solche Äußerungen macht, macht die das ja in erster Linie, weil sie dort ein Problem hat. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass Politik sehr frühzeitig auf solche Signale reagiert und nicht immer dann agiert, wenn es relativ spät ist. Ich will ja nicht sagen zu spät. Und insofern, glaube ich, ist das ganz wichtig, dass man genau solche Äußerungen, die kritisch sind, nicht einfach in irgendeine Ecke stellt, sondern zuhört und natürlich auch nach Lösungen sucht. Denn oft sagen die Menschen, die unmittelbar mit der Arbeit befasst sind, also zum Beispiel mit der Integration von Schülerinnen und Schülern in der Schule, die haben auch oft einen Lösungsvorschlag parat. Und da braucht sich Politik immer gar nicht was Theoretisches ausdenken, sondern kann sehr häufig auf diese Lösungsvorschläge reagieren. Und das halte ich für wichtig in allen Bereichen der Gesellschaft. Das ist übrigens auch ein Thema, wo Politikvertrauen wieder entstehen kann.
Welches Problem steckt dahinter? Erleben Sie das, dass es schon als Rassismus bezeichnet wird, wenn Probleme angesprochen werden?
Also ich möchte mich da ausdrücklich rausnehmen. Das habe ich von Anfang an nicht gemacht. Gerade bei Pegida habe ich ja fast jeden Montag am Rande gestanden und habe mit vielen Bürgerinnen und Bürgern gesprochen. Ich habe sie eingeladen zu meinen Bürgersprechstunden, ob als Ministerin oder als Abgeordnete. Also da würde ich mich wirklich rausnehmen. Da gibt es, glaube ich, keinen Bürger, der von mir gesagt bekommt, wenn er sich nicht tatsächlich rassistisch geäußert hat oder eben rechtsextrem, dass ich ihn in irgendeiner Form beschimpft habe. Aber es gab durchaus Beispiele, wo man sehr schnell geurteilt hat. Da bin ich bei einer Frage, die wir ja vorhin hatten. Wenn ich nicht dabei bin und wenn ich von außen meine Urteile abgebe, ist das immer eine schwierige Situation. Das sollte ich dann tun, wenn ich mit den Akteuren vor Ort tatsächlich geredet habe.
Nicht bewerten.
Nicht bewerten.
Die Treuhand spielt in Ihrer Streitschrift eine große Rolle. Können Sie das mal erklären? Weil vielen in Westdeutschland ist die Bedeutung der Treuhand gar nicht so bewusst.
Das ist richtig. Und die Treuhand spielt in allen Gesprächen, die Bürger an mich herantreten oder die Bürger mir auch schreiben per Mail oder per Facebook-Eintrag. Da gibt es die unterschiedlichsten Varianten, immer wieder eine Riesenrolle. Auf der einen Seite, dass sie sagen, die Treuhand hat in einer kurzen Zeit, es waren glaube ich nur 2-3 Jahre, ca. 8000 Betriebe abgewickelt. Das heißt also, eine riesige Anzahl von Betrieben, Kombinaten, die es im Osten gegeben hatten, sind in dieser Zeit abgewickelt worden. Und auf der anderen Seite ein großes Misstrauen. Dann mach noch ein Beispiel. Und zwar Groß-Dubrau. Dort ist ein Keramikfabrik gewesen, die ca. 800 Beschäftigte hatte und die so Keramikummantelung für Starkstromanlagen gebaut hat. Mit einem Patent, das gab es nur dort, und zu 70% mit Maschinen aus der Schweiz, mit nagelneuen Maschinen aus der Schweiz, die Produktion bis 1990 durchgeführt hat. Dann kam die Treuhand und hat gesagt, der Betrieb ist veraltet, den müssen wir schließen, da geht nichts mehr, den müssen wir ausschalten. Die haben über Nacht, das haben die Menschen dort erzählt, ihren Tresor mitgenommen, der dort in den Büroräumen gestanden hat. Da waren die Patente drin und im Übrigen die letzten Gehälter. Und dass das Misstrauen schürt, dass die Leute sagen, das kann doch nicht wahr sein, das ist eine klassische Marktbereinigung gewesen und hatte mit Marode und kaputt nichts zu tun. Das kann man, glaube ich, gut verstehen. Übrigens ist diese Gemeinde ja die Gemeinde, wo so viele Menschen auch weggegangen sind und die einen sehr hohen AfD-Wähleranteil haben.
Das machen Sie aus als Grund für die Unzufriedenheit, aber der schnelle Verkauf statt Sanierung und Umwandlung, die Fehler, die gemacht wurden durch die Treuhand, die lassen sich doch vermutlich nie wieder gut machen.
Nein, aber ich glaube, dass viele ein Interesse haben und das spüre ich bei all diesen Bürgergesprächen, die ich führe, dass diese Themen, die sie beschäftigen, aufgearbeitet wird, dass wirklich gesagt wird, okay, mein Betrieb, in dem ich unterwegs war, Betrieb war ja für die Menschen hier, das muss man vielleicht noch dazu sagen, nicht nur die Arbeitsstätte, sondern eben auch sozialer Raum. Es gab viele Betriebskindergärten, es gab Sozialpläne in den Kombinaten, es gab soziale gemeinsame Maßnahmen, also es war viel mehr als eine Arbeitsstätte für viele Menschen. Und die sagen mir, ich möchte gerne wissen, was in meinem Unternehmen wirklich los war. Und diese Aufarbeitung, da kann man drüber streiten, ob das noch einen Sinn macht oder nicht, aber ich halte sie für wichtig, um auch mit Mythen aufzuräumen, weil es durchaus eben auch Kombinate gab, die man eben nur abwickeln konnte, weil sie marode waren.
Und sicherlich stecken viele Gefahren da drin, denn bis 1994 fielen 80% des von der Treuhandanstalt verwalteten ostdeutschen Produktionsvermögens an Westdeutsche. Wie groß ist die Gefahr eines Ausspielens zwischen Ost- und Westdeutschland dabei?
Naja, die ist ja schon da gewesen und das empfinden die Menschen eben genauso. Die wissen, dass man das nicht rückgängig machen kann. Das ist genauso, wenn sie jetzt zum Beispiel einen Heimkinderfonds gründen, dann haben sie auch die Zeit, die ein Kind dort verbracht hat und vielleicht dort gelitten hat, ja nicht wieder gut gemacht. Aber sie haben gezeigt, dass sie das Problem erkannt haben und dass sie an der Aufarbeitung arbeiten. Und ähnlich ist es bei der Treuhand. Ich sage immer wieder, wer mit der Vergangenheit nicht aufräumt, wie will der Zukunft gestalten? Und mich ärgert an der Sache tatsächlich, dass dann diejenigen untereinander sich bekriegen, wenn man das so bezeichnen will, die tatsächlich alle im Grunde genommen Hilfe und Unterstützung brauchen. Diejenigen, die bei uns eben gesellschaftlich nicht so gut dastehen, die schimpfen auf die Flüchtlinge, weil die noch weiter unten stehen und. Und ich sage es immer ganz deutlich, wenn sich die ganzen Armen streiten, da freuen sich die Reichen da oben. Und dem müssen wir begegnen durch Aufklärung.
Wir haben jetzt viel auf die Probleme in Sachsen geschaut und wollten auch auf die Politik gucken. Haben Sie sich auf der geringsten Pro-Kopf-Verschuldung aller Bundesländer in Sachsen auf einer guten Wirtschaftsentwicklung vielleicht viel zu lange ausgeruht?
Also ich sag's mal, ich persönlich und die SPD mit Sicherheit nicht. Wir haben immer gesagt, dass es nicht sein kann, dass wir über eine Kürzungspolitik gerade im Sozialraum von Sachsen das erreichen, was wir wollen. Und eine gute Entschuldungspolitik ist wichtig, dass man sich nicht endlos verschuldet. Aber wenn das zu Lasten der Zivilgesellschaft geht, ist das kein guter Weg.
Aber gerade dieses Ablenken zu sagen, ja, ich nicht, wir nicht, meine Partei nicht, das ist ja das typische Politikerverhalten, was sicherlich auch viele Menschen ärgerlich und wütend macht.
Ja, wir haben in Sachsen nun mal tatsächlich seit 28 Jahren eine CDU-Regierung. Die SPD hat einmal mitregiert, 5 Jahre lang und jetzt das zweite Mal. Also insofern haben wir eine Mitverantwortung, das will ich gar nicht kleinreden. Aber auf die Probleme haben wir die ganze Zeit hingewiesen und das ist auch nachweisbar. Also das ist nicht nur, dass ich das jetzt sage und davon rede ich gerade, dass ich gesagt habe, man muss auch gucken, was der kleine Koalitionspartner für Probleme sieht und was eben auch Oppositionsparteien für Probleme sieht. Weil die nennen die nicht nur, um ihre eigenen Themen durchzusetzen, sondern weil es diese Probleme im Land gibt. Und dieses Zuhören gilt nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger, sondern gilt auch für Politiker untereinander.
Was kann denn jeder Einzelne tun, wenn wir jetzt auch auf die Entwicklungen europaweit und weltweit schauen? Da gibt es mehr rechts- und linksextreme Entwicklungen. Es gibt, so scheint es, eine große schweigende Masse. Ist diese schweigende Masse gefordert?
Absolut. Klar, wir Politiker müssen natürlich vorne dran stehen. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Wir müssen klar unsere Position definieren, wo wir stehen und wie wir die Probleme lösen müssen. Aber wenn wir unsere Demokratie erhalten wollen, auch das hat Martin Dulich sehr schön gesagt, Demokratie ist kein Pizzadienst. Da kann ich nicht auf den Knopf drücken und sagen, so, jetzt bestelle ich mal was, sondern die lebt nur vom Mitmachen. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Frage ist, dass wir jetzt auch die Zivilgesellschaft mobilisieren, uns bei der Verteidigung, und das spreche ich wirklich so an, von Demokratie zu unterstützen. Das funktioniert nicht alleine, das müssen wir alle wollen. Und gerade wir in Ostdeutschland wissen, wie wichtig Demokratie für uns ist.
Welche Institutionen sind denn da gefordert? Wer kann unterstützen?
Ehrlich gesagt alle. Jeder Verein, jeder Bürgermeister. Ich fange mal mit den Bürgermeistern und Landräten an. Ich höre da sehr viele Neujahrsreden oder Jahresabschlussreden, wo man so erzählt, was in der Stadt oder Gemeinde alles passiert ist und wie toll das in der Stadt oder Gemeinde geworden ist. Aber wir reden in diesen Runden ehrlich gesagt nicht darüber, warum auch in der Stadt XY zum Beispiel die Bevölkerung sehr geteilt und uneins ist. Und ich glaube, dass diese gesellschaftliche Diskussion auch bei den Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern vor Ort geführt werden muss. Da bin ich auch wieder sehr selbstkritisch. Gerade in der Zeit, wo ich Bürgermeisterin und Landrätin war, habe ich auch sehr viel über die Instandsetzung und die Sanierung von meinem Ort geredet. Wie sieht die Schule aus, die Kitas und, und. Da war wenig Zeit, um sich mit den Bürgern selber zu befassen. Und die Zeit, die müssen wir uns nehmen.
Sie sprechen sehr viel vom Reden miteinander. Ist das ein Eindruck, der bei vielen Menschen entstanden ist, dass sowohl Politik als auch Medien über die Menschen sprechen und nicht mehr miteinander, und das wird von populistischer Seite ausgenutzt?
Absolut. Also wir merken auf der einen Seite, dass man sagt, die da oben und die da unten. Und dieser Eindruck entsteht immer, wenn man nicht auf Augenhöhe miteinander arbeitet und redet. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist tatsächlich, dass wir mittlerweile merken, dass diejenigen, die populistisch unterwegs sind, sagen, geht da nicht hin, die wollen ja nur reden. Also wir merken, dass das auch wirkt, wenn man redet. Ich mache das mal positiv, weil ich glaube, dass sie das stört, dass wir mit den Menschen reden und dass wir ihre Probleme anhören und dass wir auch Lösungen suchen. Es ist ja nicht so, dass wir keine Lösung suchen. Ich nehme nochmal das Lehrerpaket, was Sie gerade angesprochen haben. Wir haben ja in unserem neuen Doppelhaushalt und schon in diesem Jahr 1,3 Milliarden Euro zusätzlich bereitgestellt, um dieses Problem wirklich auch zu lösen. Da wird nicht nur geredet, sondern da wird auch gelöst. Dass man sich der Themen, die dort auf der Straße liegen, und die liegen tatsächlich auf der Straße, wirklich auch annimmt und nicht nur darüber redet, sondern sie auch löst.
Petra Köpping, danke fürs Gespräch.
Dankeschön.
Eins gehört.